Teamsportarten, Hockeyspieler, die nehmen gerne mal was auseinander. Ruderer sind immer mit vorne dabei. Das war jetzt auch dieses Jahr wieder im Deutschen Haus, dass da die Löcher in die Decke gehauen wurden. Und ja, so hast du da, glaube ich, jedes Mal immer welche dabei, die da...
Aber die Kanuten, die sind...
Die Kanuten benehmen sich immer 1A.
Essen im Ohr. Sport.
Er ist einer der erfolgreichsten Sportler, die wir hier in Essen zu bieten haben. Die Liste ist lang. Gold bei den Europameisterschaften geholt, Gold bei Weltmeisterschaften, 4 Goldmedaillen bei Olympia, er war Fahnenträger und Angela Merkel durfte ihm schon die Hand schütteln. Kanute Max Rentschmidt ist heute mein Gast. Hi Max, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, dass ich zu euch kommen durfte.
Ja, du bist ja viel unterwegs, wenn man so auf deinen Insta-Account zum Beispiel schaut. Bist du überhaupt mal zu Hause?
Ja, es hält sich stark in Grenzen. Februar, März war ich jetzt 5,5 Wochen in Australien im Lehrgang, also beim Wasserlehrgang. Jetzt sind im April dann die ersten Qualis angestartet und der April ist immer noch relativ ruhig, da ist man nochmal relativ viel zu Hause. Den Mai sind wir dann wieder komplett auf Weltcups unterwegs und Trainingslagern und ja, so kommt dann eins nach dem anderen jetzt in der Saison wieder hintereinander ran.
Ja, man muss sagen, wir zeichnen jetzt gerade diese Folge schon im April auf, sprechen gleich über die ganzen Themen. Ich habe zur Vorbereitung, wie gerade gesagt, so ein bisschen durch dein Insta-Profil gescrollt. Man kann schon so ein bisschen Travel-Blogger-Vibes oder Gefühle da kriegen, aber sprechen wir später drüber. Erstmal sozusagen die Basics. Mein Name ist Mario Alt, ich bin Volontär, Nachrichtensprecher und eben Sportreporter bei Radio Essen. Ich bin der Neue quasi, denn ihr hört unseren Podcast Essen im Ohr in der Kategorie Sport. Grundsätzlich bei uns im Podcast waren schon viele Persönlichkeiten rund um Essen. Wir hatten eine Domina, Dr. Tobias Ode, die Jungs von Essen Diese oder zuletzt in der Sportkategorie SGS-Torhüterin Sophia Winkler zu Gast. Und Max, wir haben immer einen festen Ablauf hier in unserem Podcast. Wir beginnen mit unserem akustischen Steckbrief. Da musste jeder durch und du jetzt eben auch.
Ja,
Ich habe Fragen.
Ja, hau raus.
Also fangen wir ganz einfach an. Habe ich schon vorweggenommen so ein bisschen. Dein vollständiger Name.
Ja, mein vollständiger Name ist Max Rentschmidt.
Kein Doppelnamen, den du uns jetzt
kein
hier
charmant. Kein Doppelname, einfach nur Max, schön kompakt und einfach.
Spitzname vielleicht, kommt das schon mal vor, so im Dorf, dass dann die älteren Leute ankommen und sagen, unser Goldjunge zum Beispiel?
Ja, die Oma sagt immer Maxchen, ansonsten habe ich ein paar Spitznamen bei den Trainingskollegen. Mehrjungmann ist nicht jugendfrei, deshalb kann ich es nicht erklären hier bei euch im Podcast. Aber es ist immer lustig, also da haben wir schon viele Scherze mitgemacht. Und grundsätzlich bin ich für jeden Spaß zu haben.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht bauen wir gleich noch so eine kleine Schranke ein und machen noch so ein Ü18-Teil am Ende.
Ja.
Nein. Wann und wo geboren?
Ich bin am 12.12.1993 in Bonn geboren und habe meine Kindheit in Bonn verbracht und bin da auch im Sport dann quasi im Kanusport eingestiegen auf dem Rhein.
Okay, damit erledigt sich die nächste Frage. Wo aufgewachsen, haben wir gehört, in Bonn. Anzahl der Ehen und Kinder?
Ehe habe ich eine und Kinder habe ich noch keine. Wobei man aufgewachsen natürlich auch hier Essen mit zuzählen kann. Also ich bin mit 13 Jahren nach Essen aufs Sportinternat gekommen, habe da quasi bis zu meinem 18. Lebensjahr, bis zum Abschluss der Schule verbracht, den Erziehern da viele graue Haare beschert. Und von daher würde ich sagen, halt aufgewachsen in Bonn und Essen.
Okay, deine aktuelle Jobbezeichnung?
Meine aktuelle Jobbezeichnung ist Polizeivollzugsbeamter, beziehungsweise vom Rang bin ich aktuell Hauptkommissar.
Aber wie ist das, wenn du jetzt jemanden vielleicht in der Bar kennenlernst und ihr so ein Gespräch führt und dann fragt die Person, Max, was machst du denn? Sagst du, ich bin Kanute oder sagst du, ich bin Bundespolizist?
Ja, grundsätzlich kommt es ja immer schnell in ein Gespräch rein und bei mir ist natürlich meistens der Sport im Vordergrund. Was man hauptsächlich macht, ist natürlich der Sport. Dann kommt natürlich der nächste Punkt mit der Finanzierung. Wie finanziert man das? Und da bist du dann spätestens beim Job und die Bundespolizei finanziert mich, stellt mich quasi vom normalen Dienst frei, dass ich Vollzeit trainieren kann und halt für Deutschland dann die Medaillen holen kann.
Nächste Frage müssen wir jetzt so ein bisschen schauen. Dein größtes Hobby? Könnte man jetzt natürlich sagen Kanu, wenn du sagst, dass das nicht dein Job ist, aber vielleicht abseits vom Kanu.
Ja, grundsätzlich ist natürlich Kanu, jeder fängt mal klein an. Ich habe das sozusagen mein Hobby zum Beruf machen können. Kann die schönste Zeit des Jahres im Sommer draußen verbringen, aber natürlich auch, wenn es mal regnet oder schneit, draußen sind wir natürlich auch auf dem See oder auf dem Fluss. Und grundsätzlich muss ich sagen, ich fahre sehr gerne Kanu insgesamt. Also Kanu hat viele Facetten von halt wie auf dem See fahren, hier auf dem Baldener See mit den Rennsportbooten, wo ich auch bei Olympia gestartet bin. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Rubriken, auf dem Fluss Wildwasser fahren, auf dem Meer mit dem Surfski fahren und das sind natürlich dann mehr die Freizeit, das Freizeitkanufahren bei mir, wenn ich dann auf dem Meer paddeln gehe oder auf dem Fluss. Nichtsdestotrotz fahre ich super gerne Fahrrad, gehe gerne schwimmen, Stand-Up-Paddling sowohl auf dem See als auch auf dem Meer beziehungsweise in der Brandung. Ansonsten, was ich auch noch gerne mache, ist Gartenarbeit. Das ist wirklich dann, wo der Körper dann mal wirklich zur Ruhe kommen kann.
Echt? Und bei Gartenarbeit?
Ja. Also nee. Bei Gartenarbeit ist dann halt, dass halt mal Unkraut jäten, jeder hasst es, der einen Garten hat. Aber das ist halt mal zum, sag ich mal, so dieser Gegenpol zum Sport, dass man mal wirklich dann in Ruhe setzt du dich dann auf den Boden, suchst da die Unkräuter raus und das bringt so ein bisschen die Ruhe bei mir mit rein.
Sieht man dich denn auch mal ganz entspannt auf dem Tretboot dann vielleicht? Wir haben jetzt von Wasser nur so Stand-Up-Paddling und so und Wildwasser, alles so actionmäßig, aber so ein Tretboot?
Ja, Tretboot, ab und zu mal eine kleine Runde, aber das artet dann, wenn ich es mit Kollegen oder so mache, artet das dann nachher auch wieder in Wettkämpfe aus, wer am schnellsten ist, dann irgendwelche Sprints. Und bei uns Sportlern, glaube ich, oder Leistungssportlern ist das meistens entweder an oder aus.
Okay, dann kommen wir zum Lieblingssport neben Kanu. Ich vermute, da wird dann jetzt auch irgendwas auf dem Wasser kommen.
Lieblingssport neben dem Kanu ist natürlich hier Stand-Up-Paddling, in den Wellen so ein bisschen surfen. Nord-Ostsee bieten, da ist eigentlich das beste Gebiet für normales Wellensurfen. Reicht's nicht, wenn wir in Übersee im Trainingslager sind, da haben wir manchmal einen Tag frei. Da habe ich dann so ein Softboard, wo ich mal auch in den Wellen versuche zu surfen. Manchmal klappt's besser, manchmal schlechter. Grundsätzlich bin ich für eigentlich fast jeden Sport zu haben. Also auch Fahrradfahren, Mountainbikefahren, Rennradfahren macht mir super viel Spaß mit den Freunden zusammen. Was ich gar nicht als Sport mögen nicht, aber was ich nicht so gut kann, ist Fußball beziehungsweise Ballsportarten. Also ich bin wirklich ein Ball-Ligastheniker. Also ich verletze mich eher, anstatt dass ich da ordentlich spiele. Und bei mir ist dann die Koordination, meine im Moment 97 Kilo, wenn die einmal beim Fußballspielen in Bewegung sind, Richtungswechsel sind eher schwierig.
Aber das sind doch 97 Kilo Muskeln nur, oder?
Ja, Muskeln, aber das Gewicht musste halt auch mal in eine andere Richtung kriegen. Und da mussten einige Teamkollegen schon mal, da hatten das üble Nachsehen, dass ich dann halt die Richtung nicht mehr wechseln konnte und sie einfach über den Haufen gelaufen habe.
Kommen wir gleich auch nochmal zu. Machen wir erstmal weiter kurz mit dem Steckbrief. Dein Lieblingsessen?
Lieblingsessen ist auf jeden Fall Germknödel und als süßere Sache so Tiramisu.
Ist gut, ja. Aber Germknödel weiß ich nicht, aber klar, ist dein Lieblingsessen.
Ja.
Deine Verbindung zu Essen, du hast es eben schon mal ein bisschen angerissen.
Ja, meine Verbindung zu Essen ist natürlich, ich sag mal einmal, dass ich hier aufgewachsen bin im Internat, beziehungsweise auch der Sport. Ne? Ich bin mit 13 aufs Sportinternat gegangen, der Baldener See ist meine Area, sag ich mal, wo ich dann jeden Tag verbringe, um den Baldener See rum. Ansonsten Rüttenscheid als Wohnort, was natürlich auch nicht weit weg ist, kurze Wege. Das verbindet mich halt mit Essen, ne?
Gut, dann wären wir durch mit dem Steckbrief. Ganz neu, neben oder in diesen festen Kategorien bei Essen im Ohr, Sport, Gesundheit und Menschen sind ja unsere Kategorien, ist unser Fragenglas. Ich habe zwar jetzt schon so ein paar Fragen gestellt, aber so ein bisschen die erste offizielle Frage, die darfst du einmal ziehen. Dafür habe ich hier so ein Glas, das kannst du einmal öffnen.
Ja, da gucke ich mal rein.
Einmal durchmischen und deine erste Frage ziehen.
Einmal schön schütteln, hier wie bei der Tombola.
Genau.
Nehmen wir direkt das Oberste. Das
Lotto-Losfee.
Oh, hier. Aufkleber, Muscheln, Karten. Was hast du als Kind gesammelt? Da muss ich richtig nachdenken. Was hatten wir früher gesammelt? Ja, auf jeden Fall in der Grundschule war, ich glaube, bei uns war es damals noch Diddle am Anfang. Dann kamen Yu-Gi-Oh! Pokémon-Karten.
Ah, da bin ich auch voll drin.
Und bei meinem Vater zu Hause sind auf jeden Fall noch Pokémon-Karten im Nachttisch ganz unten drin. Und sind auf jeden Fall eine Kindheitserinnerung, wenn es um Sammeln geht.
Muss ich jetzt nachfragen, hast du noch ein Lieblings-Pokémon? Fällt dir da eins ein?
Was hatten wir hier? Kleinstein war auf jeden Fall so eins. Grundsätzlich muss man ja sagen, habe ich dann nachher so ein bisschen Überblick verloren, als man dann die nächsten Staffeln rauskam.
Die erste Generation, diese 100, was sind das, 150 oder so, die kennt man noch irgendwie, kriegt man zusammen oder danach?
Ja, und danach hatten sie dann, gab es ja, dass sie dich auch verwandeln können, beziehungsweise mit Yu-Gi-Oh! Bin ich dann nachher durcheinander gekommen. Von daher, das erinnert mich aber auf jeden Fall an meine Kindheit, beziehungsweise Jugend.
Ja, geil. Okay. Ich würde sagen, das Glas können wir vielleicht später nochmal auspacken, sondern und steigen dann jetzt richtig ein in unserem Podcast. Du kommst aus Bonn, bist aber ja richtig oft hier in Essen, hast du gerade schon erzählt, eine Wohnung in Rüttenscheid und so, aber wie muss ich mir das vorstellen? Lebst du dann wirklich unter der Woche, die ganze Woche hier in Essen oder wie teilt sich das auf zwischen deinem Leben in Bonn und deinem Leben in Essen?
Ja, grundsätzlich muss man bei uns sagen, wir sind halt extrem viel weg, ne? Also jetzt letztes Jahr im Olympischen Jahr war ich von Anfang Januar bis Ende August, wo die Olympischen Spiele bzw. die Deutsche Meisterschaft danach noch war, war ich von den 8 Monaten, 6,5 Monate in Trainingslagern und auf Wettkämpfen. Und von daher hielten sich die Tage sowohl in Bonn als auch hier in Essen sehr begrenzt. Mhm. Ansonsten, wenn ich normal hier bin, bin ich von Montag bis Donnerstag, also von Montag früh oder Montag früh fahre ich dann in Bonn los, dass ich durch die Rush-Hour oder vor der Rush-Hour noch wegkomme. Mhm. Fange dann um 8 Uhr in Essen am Ballnersee an zu trainieren und bin dann bis donnerstags abends hier in Essen.
Wohnst du alleine?
Nee, ich wohne mit einem anderen Kanuten zusammen und wir teilen uns dann eine WG, beziehungsweise kochen dann auch mittags zusammen, mittags in der Mittagspause. Und ja, donnerstags abends geht's dann für mich wieder nach Bonn. Freitags ist immer trainingsfrei und Samstag, Sonntag trainiere ich dann in Bonn oben rein.
Und du hast eben gesagt, du bist verheiratet. Ich glaube, noch relativ frisch verheiratet. Das stelle ich mir auch nicht immer so einfach vor, oder? Ist deine Frau da total locker mit? Oder ist sie sogar froh, dass der Max mal ein paar Tage Ruhe von dir kriegt?
Na, froh auf jeden Fall nicht. Also ist natürlich immer schon traurig, wenn ich dann wieder weg bin. Mhm. Grundsätzlich, sie hat mich so kennengelernt. Der Sport, beziehungsweise ist ja auch mein Job. Da verdiene ich ja da auch das Geld mit. Und ja, ich glaube, sie fände es auch schöner, wenn ich die ganze Zeit zu Hause bin. Sie hat mich so kennengelernt und das gehört zu mir. Und bis jetzt kommen wir da echt gut miteinander aus.
Okay, ist immer so ein bisschen eine blöde Frage, finde ich, aber ich muss sie irgendwie stellen. Du hast eben es so ein bisschen angerissen, aber wie war dein Weg zu Kanu? Also du hast gesagt, ich sag mal anders, die meisten oder so klischee-mäßig viele Jungs, die spielen Fußball. Wenn du aus Bonn kommst, dann wäre ja auch irgendwie Basketball das Ding gewesen. Fußball haben wir ja gerade schon ausgeschlossen, ne? Aber vielleicht der Basketball, weiß ich nicht, wie es da mit den 97 Kilo aussieht. Du bist ja auch relativ groß. Warum Kanu? Wegen den dicken Armen, weil du dann irgendwie die Mädels beeindrucken konntest so ein bisschen, oder?
Nee, also grundsätzlich habe ich auch Handball gespielt in der Grundschule, 2 Jahre. Aber wie eben schon gesagt, da fallen unter Legistern, also da fallen alle Ballsportarten eigentlich drunter. Und ja, Handball hatte sich dann irgendwann auch erledigt, weil dann kam die Leistung ein bisschen mehr dazu und dann, wenn die Koordination dabei fehlt, dann passt das nicht mehr so. Und ja, meine Eltern bzw. meine Mutter waren 1988 in Seoul als Kanutin dabei. Krass. Und von daher war Kanu eigentlich immer, ich sag mal, ein Teil im Urlaub, dass man Boote dabei hatte, dass meine Eltern in der Woche paddeln gegangen sind. Und da bin ich natürlich dann auch mitgegangen. Und ja, hat sich dann, ich sag mal, am Anfang waren es dann halt 2-mal die Woche ein bisschen paddeln. Dann 1-mal die Woche hatte man eine Halle, wo man dann so ein bisschen auch Fußball gespielt hat, beziehungsweise halt so Koordinationsspiele und sowas. Und ja, konnte ja keiner wissen, dass das von diesen 2-3 Mal in der Woche dann auf bis zu 3-4 Mal am Tag sich steigert. Und ja, sozusagen habe ich das in die Wiege gelegt bekommen von meinen Eltern.
Es hat auch echt viele Vorteile für dich, dich ja so ein bisschen beneide, ne? Also um ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen zu plaudern, hast du mir gestern schon eine Sprachnachricht geschickt und hast gesagt, ich hoffe, du kommst mal raus aus dem Studio und tankst noch ein bisschen Sonne, ne? Das habe ich nicht. Also du bist, klar, gibt auch schlechtes Wetter, die ganze Zeit an der Sonne, nur die Brille stört wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Dass du dann, wenn du braun wirst, aussieht wie so ein Panda, nur andersrum, ne?
Ja, das ist schon mit den Sonnenstreifen, die du hast, da gibt's bei den Kanuten siehst du es meistens, wenn sie kurze Hosen anhaben. Mhm. Weil wir die Boote ja im Boot drin haben und du hast dann wie so einen Strich auf den Beinen, beziehungsweise halt ganz normal durch Sportshirt, beziehungsweise kurze Hose. Wenn du natürlich mal eine kürzere Hose anhast, dann sieht das immer aus, als wenn du die andere vergessen hast auszuziehen. Und ja, von daher, also wir sind eine Ganzjahressportart. Das heißt, wie du halt schon gesagt hattest, ne, wir sind halt an den schönen Tagen draußen auf dem Wasser und können dann morgens früh den Sonnenaufgang am Baldner See genießen. Ja. Wenn der Tau noch auf dem Wasser ist, das Wasser spiegelglatt und du mit deinem Boot da das Wasser teilst, das ist natürlich dann, wenn die Sonne gerade aufgeht, ist so diese Gänsehaut, auf der man fühlt. Und das, ich glaube, das kennt jeder, der morgens früh mal rausgegangen ist, so diese leichte Kühle, dann kommt die Sonne raus, dann wird es so schön warm. Das ist natürlich das, oder das sind die besten Tage beim Sport. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Tage, da hast du Schneeregen und bist bei Sturm draußen auf dem See. Die gibt es natürlich auch, aber ich muss sagen, die meisten Tage machen Spaß. Selbst diese schlechten Tage gibt es manchmal, wo du rausgehst und denkst, boah, das wird gar nicht, gar keine Lust. Und nachher ist das wirklich eine coole Trainingseinheit gewesen.
Oder vielleicht dann erst recht, oder? Ich keine Ahnung, manchmal hat man ja diese Zeit, wenn man so rausgeht, es fängt im Strömen an zu regnen, aber dann steigert man sich richtig rein und dann ist es schon irgendwie auch geil, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also die Tage gibt es auch. Gibt natürlich auch Tage, da macht es gar keinen Spaß, aber die meisten Tage im Jahr machen Spaß und deshalb mache ich den Sport.
Und was auch dazu gehört, das habe ich ganz zum Anfang angesprochen und du ja auch, ist das ganze Reisen. Zuletzt Trainingslager gehabt in Australien, ich glaube in Florida warst du schon, habe ich gesehen. Ist das trotzdem vergleichbar irgendwie mit irgendwelchen großen Urlauben?
mit großen Urlauben würde ich es jetzt nicht so vergleichen. Wir sind natürlich meistens an Orten, wo andere Leute Urlaub machen würden. Nichtsdestotrotz würde ich es eher vergleichen wie mit einer Dienstreise, beziehungsweise wo man halt arbeiten muss. Bei uns ist es so, dass wir eine 6-Tage-Woche haben. Das heißt, wir haben immer einen 2,5-Tage-Rhythmus. Das heißt, Montag geht's los, dass wir 4 Einheiten haben. Das heißt, du fängst morgens um 8 Uhr an und bist abends gegen 18 Uhr fertig. Du hast dann meistens eine lange Mittagspause, in Anführungszeichen, von 3 Stunden. Da liegst du aber meistens im Bett und ruhst dich aus. Das zieht sich dann halt über 2 Tage, also 2x4 Einheiten. Mittwoch ist dann immer ein halber freier Tag, da haben wir dann nachmittags frei. Beziehungsweise Donnerstag geht das Spiel dann wieder von vorne los und Samstag stehen meistens 3 Einheiten drauf, die dann ein bisschen länger sind, dass der Tag auch voll wird. Also da haben die Trainer meistens kein Erbarmen und sonntags ist dann meistens der freie Tag für uns. Und da haben wir natürlich in Florida, beziehungsweise jetzt auch in Australien, ist das Coole gewesen, dass wir da die Trainingsstrecke relativ nah am Meer gehabt haben. Und da geht's natürlich, wenn schönes Wetter ist, dann an den Strand, kannst ein bisschen surfen, beziehungsweise auch mal einfach nur am Strand rumliegen und da entspannen. Und das ist natürlich dann, wenn man dann wir sind meistens in den Wintermonaten und eigentlich immer in den Wintermonaten in Übersee, ist natürlich dann, wenn du dann weißt, dass hier halt Schnee liegt, Schneeregen ist, du da in der Sonne bist bei 25 Grad, ist das natürlich.
Gibt cool. Schlechteres.
Genau, gibt Schlechteres.
aber ihr hattet auch Probleme aber zuletzt in Australien, ne? Also da ist ja nicht alles reibungslos gelaufen, oder?
Ja, du hast natürlich.
Also nicht, was das Training angeht, sondern irgendwie nebenbei.
Du hast also von den Trainingsstrecken oder von vor Ort war natürlich optimal, da suchen wir uns natürlich das aus, was wir haben wollen. In Australien hatten wir jetzt ein bisschen Pech, da waren wir dann quasi von den 5,5 Wochen, die letzten 2 Wochen waren wir in Brisbane an der Gold Coast. Und da ist dann ein Zyklon durchgezogen. Da konnten wir dann 3 Tage lang nicht aus Wasser gehen, weil es halt zu stürmig war. Der Strom ist ausgefallen 3 Tage. Das ist, echt eine Herausforderung. Ich sag mal, der erste Tag ist nicht so schlimm, aber spätestens am zweiten ist dann das ganze Essen im Kühlschrank warm. Das Kochfeld mit Elektro funktioniert nicht mehr. Und da musst du schon gucken, wie du da über die Runden kommst. Nichtsdestotrotz, wie man hört, ich habe es überlebt. war auf jeden Zum Fall Glück. Mal eine coole Erfahrung.
Es gibt auch hier diese Survival-Serie, wo die extra so Promis irgendwo auch so in so einem Wald aussetzen, ne? Ich weiß nicht, mit Joey Kelly hier Freerunning Schlappen, hier Jan genau. Schlappen, der war auch schon mal hier im Podcast. Hast du ja schon mal dann quasi für geübt, vielleicht ist das ja was.
Ja, vielleicht ist das natürlich nach der sportlichen Karriere hier Dschungelcamp und sowas.
Oder so, ja.
Wenn man dann noch weiter über die Runden kommen muss, das wäre natürlich eine Alternative, die man mal im Hinterkopf behalten sollte.
Ernsthaft, wäre das was für dich, Dschungelcamp, oder?
Boah, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, dafür bin ich, glaube ich, nicht gemacht. Also nicht nur nicht von dem Essen und sowas. Mhm. Also so Heuschrecken, Essen und sowas, das haben wir auch schon mal gemacht in Australien, beziehungsweise ausprobiert. Känguru haben wir ausprobiert.
Ja, aber ist jetzt noch kein Penis oder keine Hoden. Ne,
ja, das stimmt. Also manchmal, glaube ich, von der Konsistenz und sowas, da wäre ich, glaube ich, auch einer, der da sich das zweimal durch den Kopf gehen lassen würde. Ansonsten, man guckt es ab und zu mal sich mal an, aber ich glaube, für mich selber wäre das, glaube ich, nichts da drüben.
Naja, gut, okay. Dann bleiben wir beim Sport. Deine Erfolge habe ich schon aufgezählt und du hast echt ja gerade ausführlich beschrieben, wie viele Trainingstage und wie viele Einheiten ihr da habt. Aber ich habe mir sagen lassen oder ich habe gehört, du bist gar nicht so der Trainingsweltmeister. Stimmt das? Wenn ich jetzt einen Trainer frage, ich weiß nicht, was der sagen würde, aber.
Ja, der sagt auf jeden Fall, dass ich nicht der Trainingsweltmeister bin. Das ist, ich trainiere sehr viel über Spaß. dass ich da Spaß am Training habe. Gibt natürlich mal Trainingseinheiten, die nicht so viel Spaß machen. Grundsätzlich habe ich den großen Vorteil, dass mein Körper mich sehr gut steuert. Das heißt, vor Wettkämpfen oder sowas ist es einfach so, dass ich in den Trainingseinheiten eine Woche, anderthalb, je nachdem wie anstrengend die Einheiten vorher waren, selbst wenn ich vom Kopf her volle Leistung abrufen will, schaffe ich das vom Körper nicht. Das ist immer lustig, wenn man das erzählt so, oder auch den Trainern dann, die meisten Trainer kennen mich jetzt über Jahre, aber wenn natürlich dann einen neuen Trainer hast und dann der sagt, jo, jetzt gib nochmal richtig Gas, alle anderen, die normalerweise deutlich langsamer sind als du, dann auf einmal vor dir wegfahren und der sich dann fragt, was ist los und du sagst, ich kann einfach nicht schneller und der, ja, du veräppelst mich, ja, dann ist das schon lustig. Manchmal gibt es manche lustigen Situationen, die hatte ich mit meinem ehemaligen Trainer, Robert Berger. Da bin ich dann mit einem bei uns, der immer dabei ist, der nicht vorne mit dabei fährt, habe ich mich um den letzten Platz gekloppt.
Krass.
Und der kam dann zu mir und meinte, Max, wenn du so weiterfährst, wirst du niemals Weltmeister. Und ja, das war 2013, das war mein erstes Jahr und ich bin Weltmeister geworden.
Und dann war es still, genau, die Augen groß.
Ja, was heißt Augen groß? Der wusste, dass ich schnell fahren kann, aber das war dann nachher unser beider Spruch immer, wenn er dann gesagt hat, jetzt geh mal rein, sonst wirst du nicht Weltmeister, dann mussten wir beide immer grinsen. Und ja, von daher, das ist so ein bisschen das, sag ich mal, mit dem Trainingsweltmeister, was bei mir halt so ein bisschen, ich sag mal, hapert, aber bis jetzt bin ich damit nicht ganz so schlecht gefahren.
Aber Robert Berger, du sprichst ihn an, welche Rolle spielt der in deinem Leben? Ich meine, macht das ja schon seit Ewigkeiten und wurde jetzt zuletzt auch ausgezeichnet hier bei der Sportgala in Essen, die wieder zurückgekommen ist, mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk, glaube ich sogar, ne? Also, ja. Was ist das für ein Typ?
Ja, normalerweise ein recht ruhiger, außer du treibst ihn halt zu Weißglut, dann kann er auch mal laut werden. Ja, ansonsten, was uns verbindet, ist natürlich, dass ich jetzt seit 2012 war er mein Trainer. Und ja, da verbringt man einige Trainingseinheiten draußen auf dem See, einige Trainingslager miteinander, einige Wettkämpfe. Und ja, hat mich sozusagen über meine Jahre jetzt im Sport mit begleitet.
Mhm. Dann bist du Europameister geworden. Hast ja schon in der Jugend, glaube ich, warst du relativ erfolgreich. Aber hast du dir dann das erträumt, dass du mal bei Olympia teilnimmst und da Gold holst? Ich meine, bei dir, vor allem bei dir ist es ja richtig krass. Du hast ja noch nie ein Rennen bei Olympia verloren, glaube ich. Ne? Du hast ja bei jeder Teilnahme hast du Gold geholt.
In Paris habe ich meine ersten Rennen nicht gewonnen. Ach doch. Im Zweier bin ich an den Start gegangen mit. Da sind wir fünf geworden mit 3/10 hinterm Dritten. Neben dem Vierer, den wir gewonnen hatten, und das waren die ersten zwei Rennen, also der Vorlauf und der Zwischenlauf, beziehungsweise Endlauf, also die drei Rennen, die ich nicht gewonnen habe. Ansonsten haben wir vorher alles, also 2016 den Zweier und Vierer, 2021 den Vierer und jetzt 2024 den Vierer haben wir alle sowohl vor, zwischen als auch Endlauf gewonnen. Aber ja, grundsätzlich, wie du schon sagst, ich mache den Sport einfach, weil ich Spaß habe, weil ich da mit meinen Freunden zusammen Zeit verbringen kann, die auch alle paddeln. Und ja, die Wettkämpfe ist natürlich immer schön, wenn du gewinnen kannst. Aber ich muss sagen, am meisten Spaß habe ich, wie eben beschrieben, wenn du halt morgens früh auf dem See bist, die Sonne aufgeht. Und das ist das halt hauptsächlich, was mir Spaß macht. Dann auch auf dem Fluss fahren, auf dem Meer. Also eigentlich schon alle Sachen, die ich beschrieben habe, das ist eigentlich das, wofür ich das mache.
Und das heißt, das war gar nicht so das Ziel oder der große Traum, Olympia Gold zu holen?
Nein, also ich muss sagen, Olympia hast du natürlich immer im Kopf, du wirst immer gefragt, aber grundsätzlich, du musst dich jedes Jahr neu qualifizieren, du musst über die Winter kommen. Jeder, der ein bisschen Sport macht, weiß, dass wenn du im Winter im Kalten läufst und dann ein paar Mal öfterst, dass du manchmal auch krank wirst, dann rutschst du mal weg oder irgendwas verletzt dich, das kommt noch hinzu. Von daher, ich gehe eigentlich immer von Jahr zu Jahr und Olympia, muss ich sagen, also beziehungsweise das erste Mal, wo ich erfolgreich war 2010 in den Junioren. Da bin ich Dritter bei der Junioren-Europameisterschaft geworden im Einer und Zweiter im Vierer. Und da wächst du so rein, beziehungsweise ich habe es halt gemacht, weil es mir mega Spaß gemacht hat. Du bekommst natürlich auch nachher mit, vor allem in den jungen Jahren, wenn dann Olympia ist, dann guckst du natürlich, wie die Großen, wie die Vorbilder fahren. Einer von mir war Max Hoff, der hier auch in Essen gepaddelt ist. Und da guckst du natürlich schon, was die Jungs machen. Wenn die wieder zurückkommen, holst du dir Autogramme. Und ja, da fieberst du dann natürlich schon so ein bisschen hinterher, aber meistens machst du den Sport, wo du Spaß hast und irgendwann, beziehungsweise bei mir war dann 2013, 14, 15, wo ich in Zweier gefahren bin auf den Weltmeisterschaften und 2016 stand dann Olympia vor der Türe und ich hatte das eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ach, erst als dann zur Einkleidung geht, beziehungsweise wenn du dann halt vor Ort bist, merkst du halt erst, wo du gelandet bist.
Aber wahrscheinlich ist das so dein Erfolgsgeheimnis, dass du das einfach, also aus Leidenschaft und Liebe, genau, und Spaß machst, ne?
Ja.
Aber wenn wir bei Olympia bleiben, ne, also Paris, Tokio, Rio, ne, müsste es ja gewesen sein. Ja. Was war da so das Geilste vom Feeling, von der Stadt, von der Kultur her? Ich weiß gar nicht, wie viel man davon sieht, ob du überhaupt Zeit hast, auch so Touri-Fotos zu machen. Ich glaube, hast du sogar, habe ich von Paris gesehen.
Ja, also grundsätzlich ist Olympische Spiele hast du immer relativ wenig Zeit. Dadurch, dass wir, also die Olympischen Spiele gehen insgesamt über 3 Wochen. Und wir Kanuten sind halt immer in der letzten Woche von diesen 3, weil die Ruderer vor uns sind. Dadurch können wir halt vorher auch nicht auf die Strecke zum Trainieren. Das heißt, wir reisen immer relativ kurzfristig an oder sind halt in dem jeweiligen Land woanders noch, um vorher da zu trainieren. Und sind dann meistens so 2-3 Tage erst vor den Wettkämpfen da. Und die Wettkämpfe sind halt, ich sag auch, wie eine Dienstreise. Du bist halt vor Ort, kommst vom Flughafen, fährst ins Olympische Dorf, vom Olympischen Dorf zur Strecke, pendelst dann immer zwischen Strecke und Olympischem Dorf und nachher geht's dann noch zur Abschlussfeier und dann nach Hause wieder. Aber du hast immer ein Jahr vorher, gibt es vorolympische Wettkämpfe, wo du quasi eine Woche an einem Standort bist, wo du halt Olympische Spiele hast. Und da sind die Wettkämpfe dann meistens Freitag, Samstag. Du reist dann schon Montag an, gehst dann auch mal eine Runde am Tag paddeln. Aber den Rest des Tages hast du frei. Und da haben wir eigentlich die Möglichkeiten, dann wirklich die Städte oder auch das Land so ein bisschen zu bereisen. Mhm. Und mal zu gucken, was es da gibt. Und ja, bei Olympia steht dann der Sport bzw. die Arbeit dann im Vordergrund.
Aber trotzdem die Frage, es unterscheidet sich ja, ne? Tokio und Rio ist ja gefühlt 2 verschiedene Welten. Und Paris ja auch nochmal. Was war so, da so dein Highlight oder ja, ist da irgendwas hängen geblieben, wo du sagst, boah, es war schon echt beeindruckend?
Beeindruckende Stadt? Ja, also es ist natürlich, jedes Land hat so seine speziellen Leute, sein Flair und sowas. Das Rio war natürlich immer so, ist so ein bisschen so Karneval und sowas, das ist so ein bisschen lockerer alles, so ist nicht ganz so durchgetaktet. Dem gegenüber als kompletter Kontrast ist natürlich Japan, wo alles auf die Sekunde getimed war. War natürlich ein bisschen schade.
Bist du Bahn gefahren in Japan? Die sind ja pünktlich.
Genau, in Japan sind wir Bahn gefahren, da kommen die Bahnen pünktlich. In Deutschland kommen die auch pünktlich, aber dann 1-2 Stunden halt später nur. Also dann kommt die späte Bahn ja auch wieder pünktlich.
Genau.
Aber das muss ich sagen, das war in Japan schon krass, da, dass dann wirklich die Bahn und alles wirklich auf die Sekunde genau gekommen sind. Und das sind natürlich die Kontraste, die du da siehst mit den Leuten, die uns da auch mit betreuen vor Ort und sowas, also die Einheimischen. Das ist schon wirklich, dass du da dann, ich sag mal, das Länderspezifische in der Persönlichkeit mitbekommst. Und das macht es natürlich unheimlich interessant, zumal wir natürlich dann auch immer meistens als Gruppe dann da persönliche Betreuung haben, dass halt einer vor Ort uns dann an die Hand gegeben wird, der uns dann da rumführt und sowas. Und das ist schon super interessant, da die Leute dann auch kennenzulernen.
Ja, glaube ich. Das Olympische Dorf ist aber trotzdem so ein Thema, wo wir irgendwie bleiben müssen. Du hast es gerade angesprochen. Irgendwie, das ist so ein Mythos von außen, ne? Ich habe es mir hier auch aufgeschrieben. Gefühlt sind die Themen vorher auch in irgendwelchen diversen Zeitungen und so immer sowas wie Pappbett, Styropormatratze und gibt's auch genug Kondome. Irgendwie, ne? Das sind immer so die Themen. Ist das wie so ein großes Ferienlager, auch wenn das Sportliche im Vordergrund steht, dann am Abend, keine Ahnung, mit Stockbrot und Lagerfeuer, oder ist es echt unspektakulär?
Also ganz so spektakulär ist es, was heißt so spektakulär, ist natürlich ein olympisches Dorf, es kommen mega viele Nationen da zusammen, man kennt natürlich auch viele, beziehungsweise allein da im Deutschen Haus hast du natürlich ganz viele verschiedene Sportarten, jetzt bei mir durch die Bundespolizei, beziehungsweise auch die Jahre, die ich im Sport aktiv bin, kenne ich natürlich sehr viele andere Sportler, die triffst du natürlich bei den Olympischen Spielen dann wieder, die du dann normalerweise nur einmal im Jahr auf irgendwelchen Ehrungen oder so siehst. Das ist natürlich mega cool. Ansonsten ist es natürlich so, dass du dich dann natürlich auf die Wettkämpfe konzentrierst, aber nach den Wettkämpfen ein paar andere Sportler sind ein bisschen früher da, können da was länger bleiben, die dann vor Ort sind. Für die ist das natürlich dann schon so ein bisschen wie Freizeit beziehungsweise Party, die sie da machen können. Ansonsten, ja, Pappeppen hat dazu angesprochen, ich sag mal, also ich habe jetzt sowohl in Tokio als auch in Paris auf den Pappbetten geschlafen und die halten auch auf, wenn du mit 2-3 Leuten darauf rumspringst, wenn du da bist. Und bei Ikea muss ich sagen, die neuen Betten sind ja auch nichts anderes, außer dass da noch ein Holzfurnier an der Pappe hängt. Von daher, die halten auf jeden Fall. Was ein bisschen blöd ist, ist, wenn du leichter bist mit diesen Fischernetz-Matratzen. Die gab es jetzt bei uns, mittel und hart hatten wir abgegriffen. Jetzt bei mir mit meinen, was hatte ich da bei dem Spielen, 92, knapp um die 92 Kilo. Ist das okay? Wir haben ein paar andere da dabei, die ein bisschen leichter sind. Die haben dann schon mehr Probleme damit, weil die Matratzen denen einfach zu hart sind.
Ah, okay.
Und ja, ansonsten Kondome wurde ich schon ganz oft angesprochen, wie das da mit dem Liebesleben ist. Ja, also ich muss sagen, ich habe da nichts mitbekommen. Kann natürlich auch sein, dass wir natürlich mit der letzten Woche, wo wir da sind, einfach
haben alle keine Kraft mehr.
Genau, alle keine Kraft mehr, beziehungsweise einfach an den Themen vorbeigelaufen sind. Aber ansonsten wird sich da mit Sicherheit bestimmt irgendjemand mal begnügen.
Wer sind so die Verrückten, die Bekloppten unter den, weiß ich nicht, Nationen, Sportlern,
Also Sportarten? Auf jeden Fall, die Dänen sind auf jeden Fall vorne bei den Kanuten mit dabei, was ich jetzt persönlich sagen kann. Ansonsten, was hast du noch dabei? Ja, Teamsportarten, Hockeyspieler, die nehmen gerne mal was auseinander. Ruderer sind immer mit vorne dabei. Das war jetzt auch dieses Jahr wieder im Deutschen Haus, dass da die Löcher in die Decke gehauen wurden. Und ja, so hast du da, glaube ich, jedes Mal immer welche dabei, die da...
Aber die Kanuten, die sind...
Nein, die Kanuten benehmen sich immer 1A.
Wahrscheinlich, genau. Wie war das denn dann, der Moment in Rio, wenn du da deine erste Goldmedaille geholt hast? Ich habe es, glaube ich, sogar selber gesehen im Fernsehen. Das ist ja auch immer so unheimlich knapp. Wie schnell realisiert man das? Siehst du das dann auf der Anzeigetafel und denkst dir, geil, Gold, und dann... dann ist das sofort bei dir angekommen auch, oder braucht das ein bisschen?
Ja, Rio war ja erst der Zweier, das war ja die erste Goldmedaille. Da hatten wir dann so 2-3 Meter Vorsprung. Da siehst du das natürlich, also auf jeden Fall vorne im Boot siehst du das direkt, ob du vor bist oder dahinter. Das heißt, sobald du die Ziellinie dieser Piepton kommst, guckst du nach links, und wenn du dann natürlich keine Spitze direkt neben dir hast, weißt du, dass du gewonnen hast, dann kannst du direkt feiern. Jetzt in Paris im Vierer waren das 2-3 Zentimeter. Das Problem, was in Paris noch mit dazu kam, ist, wenn du auf der Ziellinie quasi nach links geguckt hattest, hattest du das Gefühl, dass die leicht schräg ist. Also du musstest leicht schräg gucken. Das heißt, du wusstest nicht genau beziehungsweise direkt, ob du vor bist oder nicht. Und wir wussten auf jeden Fall, dass es jetzt in Paris verdammt knapp war. Die Australier haben schon angefangen zu feiern, haben dann uns gesehen, dass wir die ganze Zeit auf die Anzeigentafel gucken, weil wir wussten, dass es verdammt knapp war. Und da mussten wir dann 1,5 Minuten drauf warten, bis das Ergebnis auf der Anzeigentafel kam.
Das hat bestimmt ewig gedauert,
ja, oder? Das hat ewig gedauert, wobei ich muss sagen, ich war froh, weil dann konntest du erstmal Luft schnappen. Und ja, als dann natürlich dann Germany als erstes auf der Anzeigentafel aufgeplöppt ist, konnten wir natürlich dann feiern.
Kannst du noch schlafen vor Turnieren? Oder vor dann diesem Wettkampftag?
Ja, schlafen auf jeden Fall. Bei mir war es am Anfang meiner Karriere, war es echt schwierig mit der Nervosität. Also da hatte ich dann Nächte, wo ich dann 7-8 Mal aufgewacht bin, wo mir kotzübel war. Da hatte ich zum Glück psychologische Hilfe, dass das auf jeden Fall mit der Nervosität weniger geworden ist. Und jetzt ist es so, dass ich halt, ich sag mal, ganz normal durchschlafen kann, dann morgens aber so gegen 5-6 Uhr langsam merke, dass der Organismus auch, dass diese Nervosität wieder kommt. Und dann wird man schon mal 1-2 Mal morgens früh wach. Aber es ist nichts im Gegensatz zu früher.
Ist das ein Tabuthema, dass du dann Hilfe bekommen hast? Man bekommt also das auch von anderen Sportarten ja mit. Dabei ist das ja eigentlich total wichtig und hilfreich und auch menschlich. Und man muss ja eigentlich drüber reden, oder?
Ja, ich sag mal, wir als Sportler ist natürlich schon, dass das mit dem Leistungsniveau, du musst wirklich bei diesen Olympischen Spielen in dem Endlauf, den du hast, jetzt bei mir im Vierer über 5 Meter, in diesen 1 Minute 18, 19, die du da brauchst, musst du wirklich deine komplette Leistung abrufen. Und ich bin der Meinung, dass eigentlich alle Sportler, die in den Endläufen mitlaufen, oder beziehungsweise bei uns paddeln, dass die eigentlich vom Sportlichen, beziehungsweise von der Leistung her, eigentlich auf einem Niveau sind. Und letztendlich eigentlich der Kopf mitentscheidet, ob du vorne bist oder nicht. Und ja, bei mir war es halt einfach so, dass das halt mit dieser Übelkeit und sowas so schlimm war und mit dem nicht mehr schlafen können, dass der Sport mir einfach keinen, oder die Wettkämpfe mir einfach keinen Spaß mehr gemacht haben. Und da musst du halt irgendwann dran gehen. Und grundsätzlich muss man sagen, dass in den letzten Jahren vor allem im Sport dieses Thema psychologische Betreuung enorm aufgeploppt ist, weil halt alle Sportler, die oder ganz viele Sportler halt mit dieser Nervosität extreme Probleme haben, die dann aber, das war bei mir der große Vorteil, ich konnte trotz dieser Nervosität immer meine Leistung abrufen, aber es gibt halt ganz viele andere Sportler, die das halt nicht können, die halt quasi dann im Training Top-Leistung bringen und im Wettkampf diese aber dann nicht mehr abrufen können. Und im Sport ist das halt aufgeploppt. Und ich glaube aber auch, dass das in der Gesellschaft, was früher immer ein Tabuthema war, dass man...
Das wurde früher so als Schwäche ja abgetan. Genau. Ne? Dabei ist es ja, glaube ich, eher eine Stärke, sich das einzugestehen und dann eben dran zu arbeiten.
Ne? Ja, es ist natürlich eine Stärke. Das Problem ist natürlich, dass die meisten, die dann psychologische Hilfe in Angriff nehmen müssen, in Anführungszeichen, wie man immer sagt, einen Knacks weghaben. Und es ist natürlich dann, dass du dann meistens natürlich auch nicht die Persönlichkeit da hast. Das heißt, wir Kanuten, wir sind immer draußen in den Medien, sind immer auf Social Media. Da würden natürlich nur die schönen Seiten gezeigt. Aber es gibt natürlich auch mal wie bei uns im Sport, wenn die Nervosität zu groß wird und sowas oder auch im normalen Leben, wenn du da Probleme hast, muss man sich halt Hilfe suchen.
Ja.
Das ist genauso, wenn du krank bist, gehst du auch zum Arzt, wenn du ein Bein gebrochen hast. Und das ist, glaube ich, was in den letzten Jahren sich so ein bisschen gewandelt hat, meiner Meinung nach immer noch nicht gut ist. Mhm. Also immer noch ein leichtes Tabuthema, aber halt immer besser wird, weil halt auch immer mehr Leute sagen, ich habe da Probleme, ich kümmere mich da drum. Und dann auch andere Leute damit motivieren, da auch sich selber Hilfe zu suchen. Weil meistens werden die Probleme nicht kleiner, sondern größer, wenn du dich halt da nicht drum kümmerst.
Ja. Hast du irgendwie Rituale entwickelt dadurch oder hast du dich vorher schon, dass du sagst, keine Ahnung, ne, ich ziehe mir immer den rechten Schuh zuerst an oder so, sowas hilft ja. Oder ich kenne es vom Dart, finde ich ganz krass. Kennst du Michael van Gerven?
Ja.
Der zieht sich ja dann immer irgendwie den rechten Socken hoch, um sich nochmal so zu resetten quasi mental, ne?
Ja, das ist natürlich bei mir. Ich habe so Atemübungen. Das ist bei mir meistens, wenn ich mich einfahren gehe morgens früh, dann kommt die Nervosität, wenn ich ins Wasser gehe, kommt dann wie so ein Schub nochmal. Und ich habe das Problem immer, dass ich dann zu sehr in den Fokus reingehe, also wie so ein Tunnelblick. Und bei mir ist das dann so, dass ich so Atemübungen habe, beziehungsweise halt dann in den Bauch atme, dass halt der Körper wieder ein bisschen runterfährt, beziehungsweise so eine Sehhör-Riechübung ist das, dass du halt quasi versuchst, den Fokus so ein bisschen zu öffnen, dass du so, was du fühlst, was du riechst, immer so 3-4 Sachen und dann kommst du so ein bisschen aus diesem Fokus wieder raus und damit geht dann bei mir die Nervosität wieder runter und das sind halt so Übungen, die du halt dann damit lernst, um mit deiner, oder womit ich dann gelernt habe, mit meiner Nervosität dann so ein bisschen besser umzugehen und das wird dann über die Jahre ein bisschen besser, aber mit der Nervosität, auch auf den kleineren Wettkämpfen, also jetzt auf den Qualifikationen, ist es so, dass das doch immer rauf und ab geht. Also es wird nicht besser im Alter, kann man sagen.
Ja, aber total interessant. Und dann, wie gesagt, hast du ja selber gesagt, am Ende des Tages bist du erfolgreich. Auch wahrscheinlich eine Frage, die du schon oft gehört hast. Wo hängen denn die Goldmedaillen? Über dem Kamin? Klischee-mäßig?
Die Goldmedaillen, also die olympischen Goldmedaillen sind zu Hause in der Bank im Schließfach. Da sind die weggeschlossen, weil das Problem ist halt, also vom Wert her, ich glaube, die Goldmedaille von Paris jetzt, die hatte, glaube ich, einen Wert von um die 800 Euro Materialwert. Ideell ist natürlich dann, dass das natürlich viel, viel höher ist. Da kommst du, also die kannst du ja nicht kaufen, die musst du ja gewinnen. Und von daher, wenn dann eingebrochen werden sollte, dass die dann wegkommt, das könnte ich mir nicht verzeihen. Deshalb ist die im Moment im Bankschließfach.
Und was ich auch gelesen habe, ist, es ist ja nicht nur diese Goldmedaille, es sind ja auch Prämien, die du kriegst. Und die muss versteuert werden, ne? Das ist auch irgendwie so typisch deutsch,
oder? Ja, grundsätzlich ist das so, dass die Medaillenprämie wird nicht von Deutschland ausgezahlt, sondern von der deutschen Sporthilfe. Die wird zum Teil auch über Mittel vom Bund, also vom Bundesministerium des Innern finanziert. Aber nur ein ganz kleiner Teil. Und wir kriegen diese 20.000 Euro für die Goldmedaille dann über ein Jahr ausgezahlt. Wie du halt schon sagtest, die müssen versteuert werden. Das heißt, wenn du, wie ich jetzt halt mit der Bundespolizei einen normalen Job hast, dann noch einen Sponsor dazu, beziehungsweise die Prämie dazu, bist du im Höchststeuersatz. Das heißt, da gehen dann 42% runter. Und dann bleiben noch 12,5 übrig. Und bei uns ist das Problem, dass bei der Sporthilfe halt wir normalerweise im normalen Weltmeisterschaftsjahr kriegen wir als vom Bund gefördert, also Leute, die bei der Bundeswehr oder Bundespolizei sind, wird die Förderung sowieso halbiert. Aber sonst die Jahre war es halt immer so, dass wir halt 400 Euro Grundförderung bekommen haben und nochmal 400 Euro Mercedes-Benz Elite-Förderung. Wenn du eine Medaille auf einer Weltmeisterschaft gewonnen hast, wenn du die Olympiaprämie ausgezahlt bekommst, fällt diese Elite-Förderung weg. Das heißt, diese 400 Euro pro Monat fehlen dir dann nochmal. Das heißt, du musst diese 12,5 nochmal minus 4.800 rechnen. Und dann kriegst du knapp unter 8.000 Euro produktiv mehr, wenn du ein Olympiagold holst, anstatt dass du Weltmeister im vorigen Jahr warst.
Verrückt. Aber also, was bleibe ich jetzt sprachlos zurück, aber es sind auch Themen, die ich eigentlich sonst immer total von mir wegschiebe, so Steuerkram,
schrecklich. Ja, Steuerkram ist die eine Sache, aber es ist natürlich schon, dass du bei Olympischen Spielen, wird natürlich immer gesagt, ja, die Sportler bekommen 20.000 Euro, diese 20.000 Euro kriegst du aber auch nur für eine Medaille.
Ja.
Das heißt, sowohl für mich 2016 als auch für die Jungs, die anderen zwei bei mir aus dem Vierer, die noch den Zweier gewonnen hatten in Paris, da kriegst du nur eine Medaille vergütet. Das heißt, die zweite Medaille ist eigentlich zum Preis von einer. Das heißt, dafür bekommst du gar nichts. Das ist aber eigentlich bei allen Sport, also bei den Sportförderungen auch in anderen Bundesländern, wo die nochmal extra Prämien kriegen, auch so. Das heißt, die Jungs haben da jetzt nichts zusätzlich bekommen und das ist natürlich von der Anerkennung dann immer schon so ein bisschen schade, weil du hast dich ja zweimal an die Startlinie gestellt, hast mehr gemacht als andere und kriegst das dann halt nicht vergütet. Und wenn du dann siehst, was am Ende rauskommt, dann machst du das nicht fürs Geld. Also für mich wäre es 2016 zum Beispiel, beziehungsweise 2015 habe ich bei der Bundespolizei eine Ausbildung ein Jahr ausgesetzt, um mich auf Rio perfekt vorbereiten zu können. Und hätte ich die Ausbildung ein Jahr früher, also hätte ich nicht ausgesetzt und hätte die Ausbildung ein Jahr früher beendet, hätte ich 10.000 Euro mehr Gehalt bekommen also auf die Hand.
Ja.
Das heißt 2.000 Euro mehr als für einen Olympiasieg. Und das ist natürlich dann manchmal schon, wo man dann so überlegt, wegen dem Geld machst du es auf jeden Fall nicht.
Nee. Trotzdem ist Wertschätzung für den Sport, glaube ich, ein Thema, über das ich mit dir gleich noch reden möchte. Eine Frage habe ich noch vorweg, weil letztes Jahr ist ja mit allem, was passiert ist, mit den ganzen Goldmedaillen, also nicht nur Olympia, auch deutsche Meisterschaften etc., nochmal so eins draufgesetzt worden, weil du die deutsche Fahne bei der Schlussfeier tragen durftest, zusammen mit Laura Lindemann war das. Wie groß war da denn die Ehre? Also das ist doch krass, oder? Also dass du dann da stehst und die Fahne reintragen darfst.
Ja, ich glaube, Deutschland hat jetzt insgesamt 12 Goldmedaillen. Das heißt, du warst einer von 12 Leuten, die da halt eine Goldmedaille gewonnen haben. Und wenn du dann nachher da den Anruf bekommst und gesagt oder gefragt wirst, ob du die Fahne mit reintragen möchtest und mit der Laura zusammen waren wir zwei Leute, dann ist das natürlich nochmal was Besonderes. Und das Lustige war, dass ich vom Chef der Mission angerufen wurde, beziehungsweise auf meinem Handy freitagsabends nach den Wettkämpfen im Deutschen Haus einen Anruf verpasst hatte. Und das war eine französische Nummer und ich habe mir gedacht, wird irgendein Spam-Anruf sein, da gehst du nicht dran, beziehungsweise rufst du nicht zurück. Und dann kam später an dem Abend, kam eine Mitarbeiterin vom Deutschen Haus auf mich zu und meinte, hier Max, der Chef der Mission hat dich versucht anzurufen, ruf den mal vielleicht zurück. Und ich so, ja, okay, war vielleicht doch kein Spam-Anruf und habe dann natürlich zurückgerufen. Und wurde dann gefragt, ob ich mit der Laura zusammen die Fahne reintragen wollen würde. Und ja, war für mich auf jeden Fall eine Überraschung, weil ich ein Jahr vorher auf den European Games schon bei der Eröffnungsfeier eine Fahne tragen durfte. Und von daher habe ich damit überhaupt nicht gerechnet, dass ich da irgendwie in die Auswahl komme, da eine Fahne zu tragen. Und habe dann natürlich ja gesagt und mich mega gefreut, dass ich die reintragen durfte.
Ja, das sind bestimmt Bilder, oder Momente, die vergisst man nicht, ne?
Ja, ist natürlich dann schon, wenn du da im Stadion bist. Wir hatten jetzt bei uns an der Strecke, hatten wir, glaube ich, um die 25.000 Zuschauer, was für uns Kanuten natürlich eine riesige Menge ist. Also wenn wir in Duisburg-Wedau eine Weltmeisterschaft haben, dann haben wir so 5.000, 6.000 Zuschauer. Und die Tribüne ist dann sozusagen auf den letzten 150 Metern. Und wenn du dann bei Olympischen Spielen da oben am Start bist und die Leute da auf doppelten Tribünen rechts und also jetzt in Paris links sind, beziehungsweise von 200 Meter, wo die Tribüne aufhört, bis 500 Meter die Leute da in 3-4 Reihen am Wasser stehen, dich da anfeuern, dann ist das schon echt ein riesen Ding.
Bevor wir drüber reden, was dann überhaupt noch alles kommen kann, nach dem, was jetzt schon da war, schieben wir noch eine Kategorie ein, die wir hier fest bei Essen im Ohr haben. Und so ganz, ganz langsam müssen wir auch auf die Zeit schauen, aber das ist jetzt egal. Wir machen Entscheidungsfragen. Das heißt, ich stelle eine Frage und du antwortest kurz drauf.
Okay.
Fangen wir an mit Stauder oder Bönsch?
Bönsch.
Ja? Ist das ein Ding? Bonner Bier ist das, ne?
Ja, also, ja genau. Würde ich Bönsch ehren, ja.
Ah, okay. Dann war es das jetzt mit der Folge. Nein. Tee oder Kaffee?
Tee.
Okay. Strand oder Berge?
Boah, das ist grundsätzlich Strand, weil es jetzt hier von Essen und Bonn näher ist, aber ich bin auch super gerne in den Bergen. aber mit einem See. Also Wasser sollte immer dabei sein.
Dachte ich mir fast. Paris oder Essen?
Essen.
Gut, dann sind wir wieder safe, sind wir wieder auf einer Höhe. Zweier oder Vierer?
Beides. Also da würde ich mich entscheiden. Beide Boote haben, ich sag mal, ihre Vor- und Nachteile, ihre Herausforderungen. Und es macht beides unheimlich viel Spaß.
Okay, letzte Frage. Gute Freunde kann niemand trennen oder Rio Olympia?
Gute Freunde kann niemand trennen.
Ja, weißt du, worauf ich hinaus will? Diesen Song, den es da gab, wo du ja, glaube ich, aber auch mit dabei warst, ne? Die ihn ihr vor Rio aufgenommen hat und dann durftet ihr Sportler so den Chor bilden, ne?
Genau, da durften wir mit unserem Kanu-Rennsport-Team durften wir den Chor bilden da bei dem Song und es hat uns einige Mittagspausen gekostet, wo wir nicht im Bett liegen konnten, aber hat trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht und
also so eine Karriere als Sänger nach der sportlichen ist drin oder?
Ja, wenn man sich das Video zu dem Song anguckt, dann glaube ich, weiß man auch, warum wir nur im Refrain singen und alle zusammengesungen hat. Da sieht man dann die einzelnen schlechten Leistungen nicht so raus.
Naja, gut. Okay. Sprechen wir nämlich dann am besten nochmal übers Kanu. Du bist Schlagmann.
Genau.
Was heißt das denn überhaupt?
Ja, Schlagmann bei uns im Kanu bist du quasi, wenn du vorne in den Mannschaftsbooten sitzt, das heißt Zweier, Vierer, wie eben angesprochen, und du halt vorne bist, dann bist du gleichzeitig dafür verantwortlich, dass du die Frequenz vorgibst. Das heißt, im Zweier der eine und im Vierer die drei anderen hinter dir orientieren sich an dir vorne, was du für Schlagzahlen fährst, da fahren die dir quasi hinterher. Beziehungsweise beim Vierer ist es sogar so, dass der auf Position 4 noch, oder beziehungsweise Position 4, 3, 2 in der Reihenfolge sogar vor mir im Wasser sind. Das heißt, ich bin quasi der Letzte im Boot, der das Paddel wieder im Wasser hat. Hat damit zu tun, dass du quasi möglichst lange die höchste Geschwindigkeit haben möchtest. Und dadurch wird die Kraft dann sozusagen verlängert. Und du hast nicht diesen extremen Peak, wenn alle auf einmal die Kraft haben, weil natürlich im Wasser noch der Wasserwiderstand hinzukommt. Und wenn du natürlich dann einen super extremen Ausschlag hast, hast du natürlich deutlich mehr Widerstand, als wenn du ein langes Plateau hast.
Kann man das irgendwie sagen, was schwieriger ist oder anspruchsvoller ist, ob Zweier oder Vierer zum Beispiel?
Grundsätzlich schnell fahren und vorne fahren sind beide Boote, würde ich sagen, gleich schwierig. Also das Niveau international ist mega hoch und dadurch ist es extrem schwierig, bei beiden Booten vorne zu fahren. Nichtsdestotrotz ist es im Vierer, wenn du Probleme hast, das heißt, wenn irgendwas mit der Abstimmung nicht passt und sowas, ist es im Vierer deutlich schwieriger, als im Zweier zu finden. Wenn du im Zweier das Gefühl hast, du sitzt links, der andere denkt, es ist gerade, dann weißt du, dass es am anderen liegen muss oder an dir selber. Das heißt, du hast nur zwei Leute. Im Vierer hast du halt vier Leute, wo das Problem herkommen kann. Und von daher ist der Vierer da schon manchmal ein bisschen anspruchsvoller, um Feder zu finden.
Und alle, die das jetzt hören und sich denken, boah, ich hätte auch Bock, mit Kanu anzufangen oder vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, so wie ich jetzt, könnten wir noch anfangen? Zumindest könnte ich mich jetzt in einer setzen oder würde ich sofort umkippen und im Wasser um Hilfe paddeln?
Also im Rennsport einer, wo wir die Wettkämpfe mitfahren, wenn du es vorher noch nie gemacht hast, wirst du auf jeden Fall wenn dich keiner festhält beim Einsteigen quasi vom Steg ins Boot und direkt ins Wasser rein. Ja,
daran scheitert schon.
Also die sind schon echt wackelig, aber nichtsdestotrotz, wie eben schon gesagt, gibt auf dem Fluss, auf dem Meer Boote. Es gibt aber auch welche, also Wanderboote, die was breiter sind, wo du halt einfach entspannt fahren kannst. Beziehungsweise auch aufblasbare Boote, die dann zusammenfallen kannst, einfach ins Auto rein, wenn du keinen Dachträger hast. Also da ist für jeden was dabei. Und grundsätzlich, die meisten Kanuvereine haben eine Internetseite beziehungsweise sind auf Social Media unterwegs und bieten meistens auch Schnuppertrainings an, beziehungsweise einfach Schnupperpaddeln. Es muss nicht unbedingt im Leistungssport sein. Man kann das auch freizeitmäßig machen. Dann auch nur bei schönem Wetter aufs Wasser gehen, nicht bei schlechtem. die meisten, da steckt der Sport beziehungsweise das Paddeln einfach an und die kommen natürlich dann auch irgendwann bei schlechterem Wetter. Und von da ist bei jedem da was dabei. Also wenn jemand jetzt Lust bekommen könnte, kann er mal googeln, wo ein Verein bei einem bei sich in der Nähe ist. Und meistens auf der Internetseite wird dann meistens auch beworben, wenn was ist.
Und bei dir selber, nach all den Erfolgen, was kann noch kommen? Hast du noch Ziele? Du hast ja eigentlich schon gesagt, du machst das echt einfach nur, weil es dir Bock macht. Und Olympia war gar nicht so das Riesending. Aber trotzdem entwickelt man noch irgendwie.
Ja, Olympia ist schon ein Riesending. Ne? Da ist natürlich letztendlich das Höchste, was du als Sportler erreichen kannst. Das sind nur alle 4 Jahre. Ja, ansonsten, wie du schon sagtest, beziehungsweise wie wir eben schon gesagt haben, der Sport macht mir unheimlich viel Spaß, daher ziehe ich meine Kraft. Ich sage immer spaßeshalber, wenn ich gefragt werde, warum ich den Sport noch mache, ich habe doch alles erreicht, ich kann doch jetzt eigentlich aufhören, sage ich immer, ja, aber mir macht am meisten Spaß auch, die anderen zu ärgern und ich möchte möglichst viele ärgern, deshalb fahre ich immer so gut.
Sehr geil. Mit all den Erfolgen kommen aber auch Ehrungen. Das gehört mit dazu. Ich habe es eben schon ganz am Anfang der Folge angesprochen, du hast zum Beispiel auch mal Angela Merkel getroffen. Bist du da noch nervös? Also ich kenne das auch, wenn man dann Leute trifft und bekanntere Leute trifft, dann ist man so drin in der Situation und man nimmt irgendwie den Moment gar nicht wahr. Also man realisiert das gar nicht und auch im Nachhinein irgendwie ist das total verschwommen in den Erinnerungen. Also was hast du von Angela Merkel in Erinnerung? Weißt du noch, wie sich ihre Hand angefühlt hat oder wie riecht Angela Merkel?
Solche Sachen weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Die Ehrung von Angela Merkel war, glaube ich, 2016. Da hatte ich in Chiemom Trainingslager, gibt es so ein Chiemom Award, heißt das. Da wird dann quasi der Sportler, wird von der Belegschaft gewählt, wen die am sympathischsten finden, wobei das bei mir eigentlich nicht sein könnte.
Finde ich auch.
Und da wirst du dann quasi geehrt, beziehungsweise ich glaube, es war ein Wahljahr, das heißt, da hast du dann immer auf den Ehrungen noch mehr Politiker und hatte dann diesen Preis ja überreicht bekommen. Und aber wie du eben schon sagtest, bei den Wettkämpfen bin ich nervös, bei den Ehrungen muss ich sagen, ich habe ja auch von den Bundespräsidenten vom Gauck und vom Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt, also die höchste Auszeichnung, die du bekommen kannst, im Sport bekommen. Und ich muss sagen, die Ehrungen oder auch insgesamt die Ehrungen, das ist, ich sag mal, Spaß. Du siehst dann halt wieder Sportler, die du halt über Jahre dann nicht gesehen hast oder sehr, sehr selten in anderen Sportarten. Meistens gibt's Leckeres zu essen. Von daher gehe ich da immer mit Spaß und ganz soft ran und hab da super viel Spaß dann vor Ort.
Joachim Gauck, finde ich, sieht immer so lieb aus. Also total lieb. Ja. So ein bisschen knuffig fast schon, wenn man den nur über den Fernseher sieht, ne? Ist das so?
Ja, das war auf jeden Fall so. Das war wie so ein Opa so ein bisschen.
Schön.
Aber nein, die Veranstaltungen sind super cool. Ist natürlich manchmal auch, wenn nach Olympia oder so man das überreicht bekommt, ist manchmal auch so ein bisschen Massenabfertigung.
Ja.
Weil du halt natürlich bei Olympia, die da Medaillen gewonnen haben, werden alle eingeladen.
Stahlbuch in Essen kam auch noch dazu. Ne?
Genau, ja, Stahlbuch ist natürlich dann wieder ein bisschen persönlicher, weil natürlich, je lokaler die Ehrungen sind, umso weniger Sportler oder beziehungsweise umso weniger Sportler sind eigentlich da. Das heißt, du kannst dich dann auch mehr unterhalten. Aber es ist natürlich dann auch mit den Leuten, die du da siehst, die du dann wieder triffst und sowas, macht natürlich super viel Spaß.
Bevor wir jetzt gleich dann tatsächlich zum Schluss kommen müssen, habe ich noch die letzte Kategorie, die wir hier bei Essen im Ohr haben. Du merkst, es sind ein paar Kategorien. Ja. Da machen wir zum Schluss, eben habe ich es schon aus Versehen mich versprochen, machen wir die Kurzsatzrunde. Das heißt, ich fange einen Satz an und du müsstest ihn dann bitte beenden.
Ich gebe mir Mühe.
Okay. Der Job als Bundespolizist ist für mich?
Im Moment Sport, aber irgendwann auch draußen auf der Straße ernst.
Die Videos von meinen Olympiasiegen schaue ich?
So gut wie nie an.
Meine Teamkameraden im Kanu sind für mich?
Freunde und Familie.
Ist so, ne? Wahrscheinlich ist das wirklich so ein großes, große Familie geworden.
Ja, schon in den Trainingslagern, also mit den Jungs, also vier, beziehungsweise mit allen, mit denen ich in den Booten gefahren bin. Wie eben schon gesagt, ne, wir sind über die Hälfte des Jahres zusammen unterwegs und wir haben zweier Buden, wo wir immer schlafen. Und ist wie Familie.
Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann.
Ja, grundsätzlich bei uns, wir sind da in den Trainingslagern mit 8 bis 12 Jungs immer zusammen und da hast du schon einige Male, hast du da schon lustige Situationen, wenn irgendeiner Blödsinn macht oder irgendeinem was passiert, da hast du schon echt viel Spaß zusammen.
Mein Lieblingsort in Essen neben dem Baldeneysee ist?
Boah, mein Lieblingsort neben dem Baldeneysee ist zu Hause die Wohnung, wenn ich im Bett liege, mich in der Einheim.
Sehr gut. Abends richtig entspannen, kann ich?
Beim Abendessen.
Beim Abendessen?
Ja, beim Abendessen.
Sehr gut. Bei den Knödeln, Germknödeln oder was wir da eben gehört hatten.
Ja genau, ne? Germknödel, beziehungsweise ansonsten machen wir uns abends immer, gibt's dann Tomatenmozzarella, gibt's dann immer dabei. Meistens die Reste von mittags, da musst du dann nicht ganz so viel kochen. Und ansonsten, ja, wir Sportler müssen ja aufs Essen nicht ganz so achten. Also man muss natürlich schon gucken, dass es ausgewogen ist und viele Kalorien. Aber du kannst dann halt was mehr essen. Das schlägt dann nicht unbedingt direkt so am Bauch an.
Okay, dann ich hoffe, ich mache jetzt kein Riesenthema mehr auf, aber also
Ja.
beziehungsweise diese Fragen beenden hast du jetzt erfolgreich durchgestanden. Letztes Thema, wünschst du dir manchmal mehr Aufmerksamkeit oder Anerkennung für deinen Sport?
Ist ein zweischneidiges Schwert. Also ist natürlich für Sponsoren und Prämien und sowas ist natürlich gut, wenn du Aufmerksamkeit hast, dass du halt auch dann gute Sponsoren bekommst. Auf der anderen Seite ist es natürlich bei mir so, dass ich nicht draußen nicht, also es ist natürlich auf den Wettkämpfen sowas, dass du schon erkannt wirst oder sowas, wenn ich jetzt mit meinem Auto, da ist mein Gesicht drauf, dass da schon mal neben dir gehupt wird und gewunken und der Daumen gezeigt wird, da wirst du dann schon erkannt. Aber ansonsten kann ich mich ganz unauffällig hier in der Stadt bewegen, kann in Bonn ganz normal durch die Stadt laufen, mich an Rhein setzen oder hier an Baldeneysee und werde da nicht unbedingt direkt erkannt. Das hat natürlich auch viele Vorteile, wenn man dann natürlich mit anderen Sportarten, auch mit Fußballern sich mal unterhält, die dann auch gucken müssen, wo sie hingehen, was sie machen, keine Ruhe mal beim Abendessen haben, wenn sie irgendwo essen gehen. Das ist natürlich dann auf der, ist halt immer ein zweischneidiges Schwert und im Moment kann ich mich nicht beklagen.
Aber auf der anderen Seite halt eben den Sport selbst, weil, wie gesagt, Fußball ist so das Riesending, was überall im Fernsehen gezeigt wird und Kanu ja jetzt eher weniger. Darauf wollte ich so ein
Ach
bisschen
so,
hinaus, dass
ja,
man
das.
irgendwie, dass der Kanusport oder überhaupt olympische Sportarten größtenteils, ne, es ist ja nicht nur, es ist ja auch Leichtathletik, es ist aber ja auch Bobfahren, Wintersport kommt noch relativ viel im Fernsehen, aber andere Sportarten ja halt eben nicht.
Ja, ist eigentlich, also eigentlich alle Sommersportarten neben Fußball haben eigentlich das Nachsehen hier. Ist natürlich auch, dass es viel geschaut wird, aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass dann die Öffentlich-Rechtlichen, die quasi auch einen Bildungsauftrag haben, dann auch quasi auch mal andere Sportarten zeigen und dann vielleicht nicht die vierte oder fünfte Liga. Das wäre natürlich in allen Sportarten. Und wenn man dann vielleicht mal, ich sag mal, die größeren Wettkämpfe, die übertragen wird, auch mal zusammenfasst oder sowas und dann mal Berichte darüber zeigt, da würde nicht nur der Kanusport, sondern auch ganz viele andere Sportarten profitieren. Und man muss sagen, nach Corona haben halt alle, eigentlich alle olympischen Sportarten Probleme, Nachwuchs zu finden. Und wenn man darüber dann noch ein bisschen mehr Werbung machen könnte und die Kinder und Jugendlichen in die Vereine kriegen würde, wäre natürlich ein super Ding.
Was vielleicht helfen würde, ist, was jetzt, ich sag nochmal, wir zeichnen jetzt relativ früh schon auf die Folge, nämlich im April, aber was jetzt gerade so Thema ist, ist, dass sich Essen quasi als Olympiastandort bewerben möchte, zusammen mit der Rhein-Ruhr-Umgebung, also noch viele weitere Städte
Ja.
bis hin zu Wuppertal und sowas. Ich glaube, da geht es um 2000. Oh, 36 und 2040 Paralympischen Spiele sind nämlich auch mit dabei. Wie wäre das denn?
Ja, ist natürlich jetzt in Paris war natürlich so, sag ich mal, das beste Beispiel oder beziehungsweise Probe kann man schon sagen, wo man halt mal mitbekommen hat, wie es nochmal ist, Olympische Spiele nach 2012 in London in Europa zu haben. Wie das ist, wenn man das in der Stadt austrägt, wie, wenn man das zu den Leuten direkt trägt. Die Volleyballer haben direkt am Eiffelturm gespielt. Das Radrennen war unterm Eiffelturm zu Ende. Wenn man halt die Sportarten in die Städte reinholt, den Leuten das quasi direkt zeigt vor Ort, das bringt natürlich nochmal einen riesigen Push für den Sport insgesamt und auch für die Gesellschaft, denke ich mal. Also das hat man vor Ort schon erlebt, was da für eine coole Stimmung war.
Würde Essen das denn packen? Also zum Beispiel könnte man dann auf dem Baldeneysee einen olympischen Wettkampf austragen
Ja,
oder auf der
Olympia-Wettkampf.
Ruhr in Kettwig oder so.
Also jetzt auf jeden Fall Kanufahren würde jetzt auf dem Baldeneysee nicht gehen, dadurch, dass es halt ein gestauter Fluss ist mit der Ruhr. Aber in Duisburg-Wedau wäre das für uns Kanuten zum Beispiel möglich. Nichtsdestotrotz würde es mit Sicherheit in Essen auch andere Sportarten geben, die man hier ausrichten kann und das vielleicht direkt in der Stadt. Also da ist Essen als Sportstadt natürlich, denke ich mal, vorne mit dabei.
Glaub auch. Und dann eine Eröffnungsfeier vielleicht mit Helene Fischer, die sich vom Zollverein abseilt oder so, ne? Oder hast du da auch noch eine Idee?
Ja, ist natürlich für einige Fans gut, für andere wäre es ein Trauma. Von daher, ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass man sich versucht, auf jeden Fall für die Spiele zu bewerben. Man muss natürlich auch die Menschen bzw. die Bürger mitnehmen, da das dann auch mit zu unterstützen, weil gegen die Bevölkerung kann man das nicht machen. Aber ich fände es natürlich mega cool, jetzt nach Paris. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann, also ich werde es wahrscheinlich nicht mehr miterleben, selber bei den Olympischen Spielen als Sportler dabei zu sein. Aber wenn man natürlich dann hier in Deutschland beziehungsweise in Rhein-Ruhr sich Olympische Spiele angucken könnte, wäre natürlich mega.
Okay, damit wären wir am Ende von unserem Podcast. Max, vielen Dank, dass du dabei warst und mir hat es großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Und ja, vielleicht habt ihr irgendwann nochmal ein anderes Thema. Ich komme immer wieder gerne.
Du hast gleich noch die Gelegenheit. Am Ende des Podcasts überlassen wir immer unserem Gast nämlich das letzte Wort. Vorher werde ich noch so ein bisschen, du kannst drüber nachdenken. Ich rassle so ein bisschen was runter. Für dich stehen ja jetzt zum Beispiel noch die Weltmeisterschaften bald an, im August in Mailand. Vorher im Juni die Europameisterschaften in Tschechien. Haben wir eben drüber gesprochen. Dafür schon mal viel Erfolg. Wir drücken dir die Daumen. Ich glaube, die nächsten Olympischen Spiele sind 2028 in Los Angeles, habe ich mir aufgeschrieben. Vielleicht auch noch
für dich erreichbar. Ja, ich sag mal, ich habe es im Hinterkopf. Es sind noch ein paar kalte Winter bis dahin, wo man gesund bleiben muss. Aber wir gucken mal.
Ja, wir gucken mal. Da mache ich noch etwas Werbung. Neben Essen im Ohr gibt es nämlich noch einen weiteren Podcast bei uns und der fasst quasi das Wichtigste von jedem Tag zusammen. Den gibt es jeden Abend. Das ist unser Tag in 5 Minuten, unser Nachrichtenpodcast. Und dann noch an euch alle da draußen, wenn ihr Fragen, Kritik, Wünsche, Anregungen, irgendwie sowas, Gäste, die wir mal einladen sollen habt, dann könnt ihr uns per E-Mail erreichen. Das gilt für alle Podcasts unter der E-Mail-Adresse podcast@radioessen.de. Das war die zweite Folge Essen im Ohr Sport mit Kanute Max Rentschmidt. Und Max, damit gehört dir das letzte Wort.
Ja, vielen Dank. Ja, ich kann nur sagen, geht raus, macht Sport, egal was für welchen. Und genießt jetzt, dass es Frühling wird, dass es wieder warm wird. Bis dann, ciao, ciao.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu, überall da, wo es Podcasts gibt.